Wir müssen durch Schleusen und Sicherheitstüren, um in das Herz des Rechenzentrums in Ludwigsfelde zu kommen.
Je weiter wir reinkommen, umso wichtiger wird es.
Genau, wir wollen alles rein.
Das wird auf einem laufen.
Ja. So, wenn wir zügig durchgehen, die Türen haben wir da.
Das ist jetzt eine von vier Datenhallen hier in dem Gebäude.
Hunderte identische Schränke mit Servern, Computern ohne Bildschirme.
Da sind nicht nur Daten gespeichert, sondern da laufen ja auch Rechenprozesse und sonstige Dinge ab.
Und dabei werden die Server warm. Deswegen hört man im Hintergrund die Lüftung. Die kühlt die Server runter, erklärt Andreas Graf Matzner von Vantage Data Centers zurück im Büro. Das amerikanische Unternehmen betreibt mittlerweile 6 Rechenzentren in Brandenburg. 4 hier am Standort Ludwigsfelde.
Wir bauen und betreiben die Rechenzentren, allerdings nur von der infrastrukturellen Seite her. Das heißt, was wir zur Verfügung stellen, ist das Gebäude, das ist die physische Sicherheit, das ist die unterbrechungsfreie, sprich gesicherte Stromversorgung, das ist die Klimatisierung der Räume, das ist die Anbindung. Was wir nicht machen, ist die IT. Die IT in den Rechenzentren wird von unseren Mietern sowohl eingebracht als auch betrieben.
Das heißt, die Server in der Datenhalle, die gehören dem Mieter, Unternehmen wie Microsoft, Amazon oder Google. Und es gibt Bedarf nach mehr Rechenzentren.
Also der Bedarf ist da, das Geld ist auch da, auch die Kunden sind da. Was fehlt, ist meist der Strom.
Allein die Rechenzentren in Ludwigsfelde brauchen eine Stromanschlussleistung von 84 Megawatt. Damit könnte man auch ungefähr die Stadt Cottbus versorgen. In Brandenburg gibt es zwar viel Strom, aber das allein reicht nicht, um neue Rechenzentren zu versorgen, erklärt Volker Gustedt vom Netzbetreiber 50 Hertz.
Wir müssen darauf achten, dass eben diese Anlagen dann auch angeschlossen werden können, sprich, dass die Netzanschlusskapazitäten vorhanden sind. Dazu braucht man Umspannwerke, dazu braucht man sogenannte Schaltfelder in den Umspannwerken, dafür braucht man Transformatoren und man braucht natürlich auch Leitungen. Und das alles muss miteinander verknüpft sein und aufeinander abgestimmt sein.
Für kleinere Rechenzentren wie die in Ludwigsfelde sind die regionalen Netzbetreiber zuständig, EDIS und Stromnetz Berlin. Für die sehr großen Rechenzentren ab 100 Megawatt bis zu 1000 Megawatt Anschlussleistung prüft 50 Hertz. In dieser Größenordnung liegen im Moment etwa 12 Anträge vor, so Volker Gustedt. Aber
die Netzsituation hier im Großraum Berlin ist inzwischen schon recht angespannt. Wir haben eben so viele Anschlussbegehren und es gibt ja nicht nur einen erhöhten Stromverbrauch in Zukunft durch solche Rechenzentren. Es gibt ja noch andere Verbraucher, die hier an die Netze wollen. Elektromobilität wird zunehmen, Wärmepumpen werden zunehmen und deswegen sind solche Rechenzentren nur ein zukünftiger Verbraucher.
Damit Rechenzentren in Ostdeutschland tatsächlich ausgebaut werden können, ist daher für Kilian Wagner vom Branchenverband Bitkom noch ein weiteres Ziel im Koalitionsvertrag entscheidend.
So setzt sich auch die beschleunigte Ausbau und Modernisierung der Stromnetze, was auch sehr wichtig für die Rechenzentrumsbranche ist, weil gerade ist so der größte Bottleneck beim Aufbau von neuen Rechenzentren sind die Stromnetzkapazitäten in Deutschland.
Beim Netzausbau muss also noch einiges passieren. Bis ein Rechenzentrum gebaut ist und tatsächlich ans Netz geht, dauert es aber auch ein paar Jahre. Grundsätzlich vermutet Kilian Wagner:
Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass in der Region Berlin-Brandenburg zumindest ein sehr starker Ausbau der Rechenkapazität stattfinden wird. Hier gibt es sehr viele Projekte, die auch schon in einem Stadium sind, wo man sagen kann, die werden sehr sicher kommen.
Zum Beispiel in Wustermark oder Neuenhagen bei Berlin werden derzeit große Rechenzentren gebaut. Der Koalitionsvertrag könnte den Ausbau von Rechenzentren in der Region also ganz schön anschieben. Schafft er das auch beim Flugverkehr? Die Branche klagt, dass Fliegen nach Deutschland zu teuer ist. Viele Airlines haben ihre Flüge von und nach Deutschland gestrichen, um Kosten zu sparen. Auch am Berliner Flughafen. Was die Pläne der neuen Bundesregierung für den BER bedeuten, darüber hat Wirtschaftsreporter Johannes Frevel mit der Flughafenchefin Aletta von Massenbach gesprochen.
Wir hatten die Corona-Pandemie, wir hatten die Energiekrise und wir hatten fast 4 Jahre, in denen die Politik darauf ausgerichtet war, die CO2-Belastung runterzubringen. Und das bedeutet, Fliegen wurde unattraktiver durch zusätzliche Kosten, durch zahlreiche Auflagen. Mit welchen Folgen?
Ja, die Folgen sind gravierend. Die sehen wir natürlich, dass eben der Luftverkehrsstandort Deutschland sehr, sehr stark leidet. Er hinkt hinterher. Und wir schauen natürlich darauf, was passiert in der Welt, was passiert in Europa und merken, Deutschland ist da ein Einzelfall. Ja, das ist ja nicht so, dass dem Rest der Welt diese hehren Ziele, die wir auch alle verfolgen, nämlich die Transformation hin Richtung emissionsfreies Fliegen, dass die anderen Länder das nicht wollen. Aber sie treffen andere Maßnahmen. Und das beobachten wir natürlich mit großer Sorge, weil die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Moment dann so stark darunter leidet und dass es unfassbar teuer geworden ist.
Nun haben vor der Bundestagswahl die Flughäfen getrommelt, die Fluggesellschaften getrommelt. Wenn Sie jetzt auf den Koalitionsvertrag schauen, was entdecken Sie denn da von Ihren Forderungen?
Also ich entdecke erstmal sehr, sehr viel. Also das ist schon mal etwas, was mich natürlich sehr freut. Es war sehr, sehr wichtig, dass wir als Gesamtbranche uns dort auch zusammengefunden haben. Aber es ist eben auch die Wirtschaft, die sich sehr stark positioniert hat, weil sie deutlich gemacht hat, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt muss richtig angebunden sein. Und es kann nicht sein, dass Deutschland meint, eben durch so starke Belastungen das unmöglich zu machen. All diese Kernaspekte sind im Koalitionsvertrag drin, aber es ist eben auch nicht, es reicht noch nicht. Gerade wenn es darum geht, um das Finanzielle, diese finanziellen Belastungen, die so spürbar sind und die es eben den Fluggesellschaften eben so schwer macht, tatsächlich Deutschland anzudienen. Diese finanziellen Belastungen, da sehen wir noch nicht, dass die in dem Maße zurückgefahren werden, dass wieder eine Wettbewerbsfähigkeit gegeben sein wird. Und von daher muss die neue Bundesregierung auch hier Kurs halten und nachsteuern.
Ich habe noch die Grafik von Ryanair im Kopf, gerade Berlin betreffend, wie viele Flüge Sie streichen wollten und jetzt wohl auch gestrichen haben. Aus Ihrer Sicht, was wären die Stellschrauben, wo müsste gedreht werden, damit Ryanair und andere wieder zurückkommen nach Berlin?
Ja, es geht ganz schlicht und ergreifend um Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ein sehr kommerzielles und ein internationales Geschäft, der Luftverkehr. Und von daher eine Ryanair, jetzt als Beispiel, aber genauso eine EasyJet, aber auch eine Eurowings, die sind ja frei. Sie können ja sagen, ich fliege um Deutschland herum oder ich fliege nach Deutschland rein. Dafür geht es letztendlich immer darum, dass man wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen hat. Dazu gehören ganz stark die sehr, sehr hohen staatlichen Kosten, Belastungen, die eben nur in Deutschland gelten. Das sind rund 15 Euro, die eben jeder Passagier jetzt mal in einem Europaverkehr an Steuern einfach so. Und das ist eben so viel mehr als in jedem anderen europäischen Land. Die meisten europäischen Staaten haben gar keine Luftverkehrssteuer. Und damit stehen wir im Wettbewerb.
Auf der einen Seite Risiken, auf der anderen Seite, da schauen Sie natürlich auch ganz genau, wo gibt es denn auch Chancen?
Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Weise eine Veranlassung habe, wirklich pessimistisch in die Zukunft reinzugucken, gar nicht. Sondern wir gucken uns natürlich ganz genau an, was machen wir als Flughafengesellschaft, wo können wir welche Potenziale heben, was können wir selber eben auch machen. Also ich gehe immer noch davon aus, dass die Bundesregierung letztendlich weiß, was richtig wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für den Luftverkehr in Deutschland. Von daher glaube ich auch, dass wir eben auch diese Wettbewerbsfähigkeit wieder hinbekommen werden. Ich glaube, dass Deutschland das schaffen wird,
sagt BER-Flughafenchefin Aletta von Massenbach im Gespräch mit Johannes Frevel. Mehr Fluggäste in Berlin, das wäre auch eine gute Nachricht für die Gastronomie. Die freut sich jetzt aber auch erstmal über eine andere Ankündigung im Koalitionsvertrag. Denn ab 2026 soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie sinken. Von 19% auf 7%. Da war sie schon mal während der Corona-Pandemie, jetzt soll sie aber auch dauerhaft gesenkt werden. Was das für die Preise im Restaurant bedeutet und für die Stadt Berlin, das habe ich nachgefragt. In der ständigen Vertretung am Schiffbauer Damm stehen die Tische bereit für die ersten Mittagsgäste. An einem guten Tag gehen hier über 1000 Essen über die Theke, so Geschäftsführer Jan-Philipp Bubinger. Das wird für die Gäste aber erstmal nicht günstiger, trotz der Mehrwertsteuersenkung auf 7%.
Also günstiger wird das mit Sicherheit nicht. Es wird aber auch nicht teurer. Wir können die Preise halten. Das ist uns immer wichtig gewesen. Wir haben uns auch in diesem Jahr die Kirschpreise nicht erhöht und im letzten Jahr auch nicht. Unser Credo ist immer, dass jeder hier für 25 bis 30 Euro pro Person einfach satt wird und mehrere Kölsch getrunken hat. Das ist einfach für uns wichtig.
Das Geld, das Jan-Philipp Bubinger dann ab 2026 bei der Mehrwertsteuer spart, landet an anderer Stelle. Zum Beispiel beim Lohn für die Mitarbeiter. Denn im Koalitionsvertrag steht auch, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht werden soll.
Wenn jetzt ein Mitarbeiter jetzt aktuell bei 15 Euro liegt und der Mindestlohn kommt zu 15 Euro, dann wird der Mitarbeiter sukzessive irgendwann mal bei 17 Euro liegen. Also da wird die Reise hingehen. Dementsprechend ist es auch notwendig mit der Mehrwertsteuersenkung, dass wir das irgendwo auch ausgleichen können. Also da bleibt dann nicht diese 12%, die bleiben dann nicht mehr übrig.
Die Branche klagt schon lange über steigende Preise, zum Beispiel auch für Lebensmittel, Strom und Miete. Auch von den Corona-Maßnahmen hat sich die Gastronomie in Berlin noch nicht erholt, so der Branchenverband DEHOGA.
Grundsätzlich muss man sagen, dass die Auslastung der Stadt noch nicht bei 2019 liegt. Wir sind immer noch, was die Fluggastzahlen angeht, hinterher. Wir sind, was die Übernachtungszahlen angeht, hinterher. Und das spüren natürlich auch die Gastronomen am Ende des Tages.
Sagt Gerrit Buchhorn, Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Berlin. Trotzdem freut er sich über die Mehrwertsteuersenkung.
Da haben wir ja schon seit Jahren für gekämpft und das kam natürlich bei sehr vielen Gastronomen sehr positiv an und führt am Ende des Tages sicherlich bei vielen zu einer großen Entlastung.
Für Steffen Zillig, finanzpolitischer Sprecher der Linken, ist es nicht gerecht, wenn nur die Gastronomie entlastet wird.
Dass die Branche jubelt, ist kein Wunder und der geht es ja auch nicht so gut. Das ist insofern verständlich. Wobei man auch sagen muss, wenn ich es richtig verstehe, ist das größte Problem, was die Branche hat, Arbeitskräfte, Fachkräfte. Und dabei hilft die Mehrwertsteuersenkung ja nicht. Wenn man sich eine Mehrwertsteuersenkung überlegt oder eine Mehrwertsteuerreform, dann würde ich als allererstes dabei anfangen, Grundnahrungsmittel, dort den Mehrwertsteuersatz zu senken oder aber auch die Mehrwertsteuer so zu gestalten, dass es auch für Menschen mit wenig Einkommen möglich ist, sich gesund zu ernähren, also zum Beispiel auf Gemüse.
Der Berliner Senat rechnet damit, dass es im Haushalt ein Minus im zweistelligen Millionenbereich gibt durch die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Während die Gastronomie sich freut, fühlt sich eine andere Gruppe unterrepräsentiert im neuen Koalitionsvertrag. Es geht um die Selbstständigen. Wer sich wirtschaftlich selbstständig macht, der traut sich einiges zu. Die Arbeitszeiten sind nicht gerade fest definiert, die Steuererklärung ist kompliziert und der bürokratische Aufwand hoch. So ist es nicht erstaunlich, dass die Zahl der Selbstständigen eher sinkt. Dennoch waren laut Senatsverwaltung für Arbeit im Jahr 2022 in Berlin rund 137.000 Männer und 92.000 Frauen selbstständig tätig. Im neuen Koalitionsvertrag werden ihre Interessen aber nicht hoch genug gewichtet, kritisiert eine Initiative. Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann hat mit einer der beiden Initiatorinnen gesprochen.
3,7 Millionen Selbstständige gab es in Deutschland im vierten Quartal des letzten Jahres. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Zahl um gut 2% zurückgegangen. Die wirtschaftliche Situation für Selbstständige ist schwierig, beobachtet Isabella Pfaff. Sie ist nach eigenen Angaben selbstständig und ist Gründerin und Inhaberin einer Berliner Kommunikationsagentur.
Wir haben das dritte Jahr der Rezession in Folge. Das heißt, wir Selbstständige, die ja meistens im Dienstleistungssektor tätig sind, sind die Ersten, die spüren, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Da hat ein großes Unternehmen oder da haben große Auftraggeber noch lange nicht an Arbeitsplatzabbau gedacht. Da werden natürlich schon die Einstellungen für die Beauftragung von Dienstleistern gestrichen.
Der Verlust von Aufträgen sei eine wirtschaftliche Folge davon, sagt Isabella Pfaff. Immerhin, laut Jimdo-IFO-Geschäftsklimaindex für Selbstständige von Anfang April sind die Selbstständigen in Deutschland wieder vermehrt bereit zu investieren. Daneben habe sich auch das Geschäftsklima für die Selbstständigen und Kleinstunternehmen deutlich verbessert. Die selbstständige Isabella Pfaff hatte, mit Blick auf den neuen Koalitionsvertrag, auf mehr Unterstützung für selbstständig Tätige gesetzt. In einem offenen Brief wendet sie sich, gemeinsam mit einer weiteren Initiatorin, an CDU, CSU und SPD. Isabella Pfaff kritisiert:
Wir hatten eine gewisse Hoffnung, dass wir wirtschaftliche Anreize nicht nur für die großen Unternehmen, nicht nur für das produzierende Gewerbe, sondern eben auch für uns Selbstständige bekommen würden. Einige Zeichen am Anfang der Verhandlungen deuteten darauf hin. Jetzt lesen wir im Koalitionsvertrag, dass im Prinzip nur heiße Luft in Buchstaben verpackt wurde. Alles wird verschoben. Mitte der Legislaturperiode, Ende der Legislaturperiode. Nichts Konkretes ist für Selbstständige dort niedergeschrieben.
Im Koalitionsvertrag sind etwa beim Thema Steuer Änderungen geplant, unter anderem bei der Körperschaftssteuer. Die Einkommensteuer soll für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur gesenkt werden. Das könnte sich auch für Selbstständige positiv auswirken.
Dann schauen wir mal, ob sich da die SPD und die CDU dann auch auf eine gemeinsame Senkung verständigen können. Und das Zweite ist, wir als Selbstständige bezahlen Einkommensteuer. Wir haben nicht das Privileg und das kann ja sozusagen bis zu 54% der Einkommenssteuerhöhe gehen. Wir haben nicht das Privileg, wie Körperschaften oder juristische Unternehmen, also GmbHs, 15% zu zahlen. Einfach, weil wir keinen Partner haben oder keine GmbH gegründet haben. Aber das macht man in der Regel nicht, wenn man selbstständig erstmal anfängt als kleiner Selbstständiger.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.